Vierter Teil. 1. Den 30. April 1846. Meine liebe Mama, tausend Dank für deinen Brief, in welchem du mir Armgard von Schillings Verlobung mit Herrn von Maibohm auf Pöppenrade mitteiltest. Armgard selbst hat mir ebenfalls eine Anzeige geschickt, sehr vornehm, Goldrand, und dazu einen Brief geschrieben, in dem sie sich äußerst entzückt über den Bräutigam auslässt. Es soll ein bildschöner Mann sein und von vornehmem Wesen. Wie glücklich sie sein muss. Alles heiratet. Auch aus München habe ich eine Anzeige von Eva Evers. Sie bekommt einen Brauereidirektor. Aber nun muss ich dich eines fragen, liebe Mama. Warum nämlich noch immer nichts über einen Besuch von Konsul Buddenbrooks hier selbst verlautet? Wartet ihr vielleicht auf eine offizielle Einladung Grünlichs? Das wäre nicht nötig, denn er denkt, glaube ich, gar nicht daran. Und wenn ich ihn erinnere, so sagt er, ja, ja, Kind, dein Vater hat anderes zu tun. Oder glaubt ihr vielleicht, ihr stört mich? Ach nein, nicht im Allergeringsten. Oder glaubt ihr vielleicht, ihr macht mir nur wieder Heimweh? Du lieber Gott, ich bin doch eine verständige Frau. Ich stehe mitten im Leben und bin gereift. Soeben war ich zum Café bei Madame Käselau in der Nähe. Es sind angenehme Leute. Und auch unsere Nachbarn linker Hand, namens Gußmann, aber die Häuser liegen ziemlich weit voneinander, sind umgängliche Menschen. Wir haben ein paar gute Hausfreunde, die beide ebenfalls hier draußen wohnen. Den Dr. Klaassen, von welchem ich dir nachher noch werde erzählen müssen, und den Bankier Kesselmeier, Grünlichs intimen Freund. Du glaubst nicht, was für ein komischer alter Herr das ist. Er hat einen weißen geschorenen Backenbart und schwarz-weiße dünne Haare auf dem Kopf, die aussehen wie Flaumfedern und in jedem Luftzuge flattern. Da er auch so drollige Kopfbewegungen hat wie ein Vogel und ziemlich geschwätzig ist, nenne ich ihn immer die Elster. Aber Grünlich verbietet mir dies, denn er sagt, die Elster stehle, Herr Kesselmeier aber sei ein Ehrenmann. Beim Gehen bückt er sich und rudert mit den Armen. Seine Flaumfedern reichen nur bis zur Hälfte des Hinterkopfes und von da an ist sein Nacken ganz rot und rissig. Er hat etwas so äußerst Fröhliches an sich. Manchmal klopft er mir auf die Wange und sagt, sie gute kleine Frau, welch Gottes Segen für Grünlich, dass er sie bekommen hat. Dann sucht er einen Zwicker hervor. Er hat stets drei davon bei sich, an langen Schnüren, die sich beständig auf seiner weißen Weste verwickeln, schlägt ihn sich auf die Nase, die er ganz kraus dabei macht, und sieht mich mit offenem Munde so vergnüglich an, dass ich ihm laut ins Gesicht lache. Aber das nimmt er gar nicht übel. Grünlich selbst ist viel beschäftigt, fährt morgens mit unserem kleinen gelben Wagen zur Stadt und kommt oft erst spät nach Hause. Manchmal sitzt er bei mir und liest die Zeitung. Wenn wir in Gesellschaft fahren, zum Beispiel zu Kesselmeier oder Konsul Rautsticker am Alsterdamm oder Senator Bock in der Rathausstraße, so müssen wir eine Mietkutsche nehmen. Ich habe Grünlich schon oft um Anschaffung eines Coupés gebeten, denn das ist nötig hier draußen. Er hat es mir auch halb und halb versprochen. Aber er begibt sich merkwürdigerweise überhaupt nicht gern mit mir in Gesellschaft und sieht es augenscheinlich nicht gern, wenn ich mich mit den Leuten in der Stadt unterhalte. Sollte er eifersüchtig sein? Unsere Villa, die ich dir schon eingehend beschrieb, liebe Mama, ist wirklich sehr hübsch und hat sich durch neuerliche Möbelanschaffungen noch verschönert. Gegen den Salon im Hochparterre hättest du nichts einzuwenden, ganz in brauner Seide. Das Esszimmer nebenan ist sehr hübsch getäfelt. Die Stühle haben 25 Courantmark das Stück gekostet. Ich sitze im Pensée-Zimmer, das als Wohnstube dient. Dann ist da noch ein Rauch- und Spielkabinett. Der Saal, der jenseits des Korridors die andere Hälfte des Parterres einnimmt, hat jetzt noch gelbe Stores bekommen und nimmt sich vornehm aus. Oben sind Schlaf-, Bade-, Ankleide- und Dienerschaftszimmer. Für den gelben Wagen haben wir einen kleinen Groom. Mit den beiden Mädchen bin ich ziemlich zufrieden. Ich weiß nicht, ob sie ganz ehrlich sind, aber Gott sei Dank brauche ich ja nicht auf jeden Dreier zu sehen. Kurz, es ist alles, wie es unserem Namen zukommt. Nun aber kommt etwas, liebe Mama, das Wichtigste, welches ich mir bis zum Schluss aufgehoben. Vor einiger Zeit nämlich fühlte ich mich ein bisschen sonderbar, weißt du? Nicht ganz gesund und doch wieder noch anders. Bei Gelegenheit sagte ich es dem Dr. Klaassen. Das ist ein ganz kleiner Mensch mit einem großen Kopf und einem noch größeren geschweiften Hut darauf. Immer drückt er sein spanisches Rohr, das als Griff eine runde Knochenplatte hat, an seinen langen Kinnbart, der beinahe hellgrün ist, weil er ihn lange Jahre schwarz gefärbt hat. Nun, du hättest ihn sehen sollen. Er antwortete gar nicht, rückte an seiner Brille, zwinkerte mit seinen roten Äuglein, nickte mir mit seiner Kartoffelnase zu, kicherte und musterte mich so impertinent, dass ich nicht wusste, wo ich bleiben sollte. Dann untersuchte er mich und sagte, alles lasse sich aufs Prächtigste an, nur müsse ich Mineralwasser trinken, denn ich sei vielleicht ein bisschen bleichsüchtig. O Mama, vertraue es dem guten Papa ganz vorsichtig an, damit er es in die Familienpapiere schreibt. Sobald als möglich hörst du Weiteres. Grüße Papa, Christian, Clara, Tilda und Ida Jungmann innig von mir. An Thomas nach Amsterdam habe ich kürzlich geschrieben. Deine treu gehorsame Tochter, Antonie. Den 2. August 1846. Mein lieber Thomas, mit Vergnügen habe ich deine Mitteilungen über dein Zusammensein mit Christian in Amsterdam empfangen. Es mögen einige fröhliche Tage gewesen sein. Ich habe über deines Bruders Weiterreise über Ostende nach England noch keine Nachrichten, hoffe jedoch zu Gott, dass sie glücklich vonstatten gegangen sein wird. Möchte es doch, nachdem Christian sich entschlossen, den wissenschaftlichen Beruf fahren zu lassen, noch nicht zu spät für ihn sein, bei seinem Prinzipale Mr. Richardson etwas Tüchtiges zu lernen und möchte seine merkantile Laufbahn von Erfolg und Segen begleitet sein. Mr. Richardson, Threadneedle Street, ist, wie du weißt, ein naher Geschäftsfreund meines Hauses. Ich schätze mich glücklich, meine beiden Söhne in Firmen untergebracht zu haben, die mir freundschaftlichst verbunden sind. Den Segen davon darfst du jetzt schon verspüren. Ich empfinde vollkommene Genugtuung, dass Herr van der Kellen dein Salär bereits in diesem Vierteljahr erhöht hat und dir weiterhin Nebenverdienste einräumen wird. Ich bin überzeugt, dass du durch ein tüchtig Führen dich dieses Entgegenkommens würdig gezeigt hast und zeigen wirst. Bei alledem schmerzt es mich, dass deine Gesundheit sich nicht völlig auf der Höhe befindet. Was du mir von Nervosität geschrieben, gemahnte mich an meine eigene Jugend, als ich in Antwerpen arbeitete und von dort nach Ems gehen musste, um die Kur zu gebrauchen. Wenn etwas Ähnliches sich für dich als nötig erweisen sollte, mein Sohn, so bin ich, versteht sich, bereit, dir mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, wiewohl ich für uns andere derartige Ausgaben in diesen politisch unruhigen Zeiten scheue. Immerhin haben deine Mutter und ich um die Mitte des Junius eine Fahrt nach Hamburg unternommen, um deine Schwester Toni zu besuchen. Ihr Gatte hatte uns nicht aufgefordert, empfing uns jedoch mit großer Herzlichkeit und widmete sich uns während der 2 Tage, die wir bei ihm verbrachten, so vollständig, dass er sein Geschäft vernachlässigte und mir kaum Zeit zu einer Visite in der Stadt bei Duchamps ließ. Antonie befand sich im 5. Monat. Ihr Arzt versicherte, dass alles in normaler und erfreulicher Weise verlaufen werde. Noch möchte ich eines Briefes des Herrn van der Kellen erwähnen, dem ich mit Freude entnahm, dass du auch privatim in seinem Familienkreise ein gern gesehener Gast bist. Du bist nun, mein Sohn, in dem Alter, wo du die Früchte der Erziehung zu ernten beginnst, die deine Eltern dir zuteil werden ließen. Es möge dir als Ratschlag dienen, dass ich in deinem Alter, sowohl in Bergen als in Antwerpen, es mir immer angelegen sein ließ, mich meinen Prinzipalinnen dienstlich und angenehm zu machen, was mir zum höchsten Vorteil gereicht hat. Abgesehen selbst von der ehrenden Annehmlichkeit eines näheren Verkehrs mit der Vorstandsfamilie, schafft man sich in der Prinzipalin eine fördernde Fürsprecherin, wenn der allerdings möglichst zu vermeidende, nichtsdestoweniger mögliche Fall eintreten sollte, dass ein Versehen im Geschäft sich ereignete oder die Zufriedenheit des Prinzipals hier und da zu wünschen übrig ließe. Was deine geschäftlichen Zukunftspläne angeht, mein Sohn, so erfreuen sie mich durch das lebhafte Interesse, das sich in ihnen ausspricht, ohne zwar, dass ich ihnen vollkommen beizustimmen vermöchte. Du gehst von der Ansicht aus, dass der Absatz derjenigen Produkte, welche die Umgegend unserer Vaterstadt hervorbringe, als Getreide, Rapssaat, Häute und Felle, Wolle, Öl, Ölkuchen, Knochen und so weiter, das natürlichste, nachhaltigste Geschäft deiner Vaterstadt sei und denkst dich neben dem Kommissionshandel vorzugsweise jener Branche zuzuwenden. Ich habe mich zu einer Zeit, als die Konkurrenz in diesem Geschäftszweige noch sehr gering war, wären sie jetzt erheblich gewachsen, gleichfalls mit diesem Gedanken beschäftigt und, soweit Raum und Gelegenheit dazu vorlagen, auch einige Experimente gemacht. Meine Reise nach England hatte hauptsächlich den Zweck, auch in diesem Lande Verbindungen für meine Unternehmungen nachzusuchen. Ich ging zu diesem Ende bis Schottland hinauf und machte manche nutzbringende Bekanntschaften, erkannte aber alsbald auch den gefährlichen Charakter, welchen die Exportgeschäfte dorthin an sich trugen, weshalb eine weitere Kultivierung derselben in der Folge auch unterblieb, zumal ich immer des Mahnwortes eingedenk gewesen bin, welches unser Vorfahr, der Gründer der Firma, uns hinterlassen. Mein Sohn, sei mit Lust bei den Geschäften am Tage, aber mache nur solche, dass wir bei Nacht ruhig schlafen können. Diesen Grundsatz gedenke ich heilig zu halten bis an mein Lebensende, obgleich man ja hier und da in Zweifel geraten kann angesichts von Leuten, die ohne solche Prinzipien scheinbar besser fahren. Ich denke an Strunk und Hagenström, die eminent im Wachsen begriffen sind, während unsere Angelegenheiten einen allzu ruhigen Gang gehen. Du weißt, dass das Haus nach der Verkleinerung infolge des Todes deines Großvaters nicht mehr gewachsen ist, und ich bete zu Gott, dass ich dir die Geschäfte wenigstens in dem jetzigen Zustande werde hinterlassen können. An dem Prokuristen Herrn Markus habe ich ja einen erfahrenen und bedächtigen Helfer. Wenn nur die Familie deiner Mutter ihre Groschen ein wenig besser beieinander halten wollte, die Erbschaft wird für uns von so großer Wichtigkeit sein. Ich bin mit geschäftlichen und städtischen Arbeiten außerordentlich überhäuft. Ich bin Ältermann des Bergenfahrerkollegiums und man hat mich sukzessive zum bürgerlichen Deputierten fürs Finanzdepartement, das Kommerzkollegium, die Rechnungsrevisionsdeputation und das St. Annen-Armenhaus erwählt. Deine Mutter, Clara und Clotilde grüßen dich herzlich. Auch haben mir mehrere Herren, die Senatorin Möllendorf und Dr. Överdick, Konsul Kistenmarker, der Makler Gosch, C.F. Köppen, sowie im Comptoir Herr Markus und die Kapitäne Claude und Klötermann Grüße an dich aufgetragen. Gottes Segen mit dir, mein Sohn. Arbeite, bete und spare. In sorgender Liebe, dein Vater. Den 8. Oktober 1846. Liebe und hochverehrte Eltern, Unterfertigter sieht sich in der angenehmen Lage, sie von der vor einer halben Stunde erfolgten glücklichen Niederkunft ihrer Tochter, meiner innig geliebten Gattin Antonie, zu benachrichtigen. Es ist nach Gottes Willen ein Mädchen, und ich finde keine Worte zu sagen, wie freudig bewegt ich bin. Das Befinden der teuren Wöchnerin sowie des Kindes ist ein ausgezeichnetes und zeigte sich Dr. Claßen völligst vom Verlaufe der Sache befriedigt. Auch Frau Groß-Georgis, die Hebamme, sagt, es wäre gar nichts gewesen. Die Erregung zwingt mich, die Feder niederzulegen. Ich empfehle mich den würdigsten Eltern in hochachtungsvoller Zärtlichkeit. B. Grünlich. Wenn es ein Junge wäre, so wüsste ich einen sehr hübschen Namen. Jetzt möchte ich sie Meta nennen, aber Grr ist für Erika. T. 2. Was fehlt dir, Betsy? Sagte der Konsul, als er zu Tische kam und den Teller erhob, mit dem man seine Suppe bedeckt hatte. »Fühlst du dich unwohl? Was hast du? Mir scheint, du siehst leidend aus.« Der runde Tisch in dem weitläufigen Speisesaal war sehr klein geworden. Außer den Eltern saßen alltäglich nur Mamsel Jungmann, die 10-jährige Clara und die hagere, demütige und stillessende Clotilde daran. Der Konsul blickte umher. Alle Gesichter waren lang und kummervoll. Was war geschehen? Er selbst war nervös und sorgenvoll, denn die Börse ward in Unruhe gehalten von dieser verzwickten schleswig-holsteinischen Angelegenheit. Und noch eine andere Unruhe lag in der Luft. Später, als Anton hinausgegangen war, um das Fleischgericht zu holen, erfuhr der Konsul, was im Hause vorgefallen war. »Trina, die Köchin Trina, ein Mädchen, das bislang nur Treue und Biedersinn an den Tag gelegt hatte, war plötzlich zu unverhüllter Empörung übergegangen. Zum großen Verdrusse der Konsulin unterhielt sie seit einiger Zeit eine Freundschaft, eine Art von geistigem Bündnis mit einem Schlachtergesellen, und dieser ewig blutige Mensch musste die Entwicklung ihrer politischen Ansichten in der nachteiligsten Weise beeinflusst haben. Als die Konsulin ihr wegen einer missratenen Schalottensoße einen Verweis hatte zuteil werden lassen, hatte sie die nackten Arme in die Hüften gestemmt und sich wie folgt geäußert. »Warten Sie man bloß, Frau Konsulin, dat duert nu nicht mehr lang, denn kommt ne andere Ordnung in de Sarg. Denn sit ich da op'n Sofa in Siedenkleid und sie bedienen mich denn.« Selbstverständlich war ihr sofort gekündigt worden. Der Konsul schüttelte den Kopf. Er selbst hatte in letzter Zeit allerhand Besorgniserregendes verspüren müssen. Freilich, die älteren Träger und Speicherarbeiter waren bieder genug, sich nichts in den Kopf setzen zu lassen. Aber unter den jungen Leuten hatte dieser und jener durch sein Benehmen Zeugnis davon gegeben, dass der neue Geist der Empörung sich tückisch Einlass zu verschaffen gewusst hatte. Im Frühjahr hatte ein Straßenkrawall stattgefunden, obgleich eine neue Verfassung, die den Anforderungen der neuen Zeit entsprach, bereits im Entwurf vorhanden war, welcher ein wenig später, trotz des Widerspruches Lebrecht Krögers und einiger anderer störrischer alter Herren, durch Senatsdekret zum Staatsgrundgesetz erhoben wurde. Volksvertreter wurden gewählt, eine Bürgerschaft trat zusammen. Aber es gab keine Ruhe. Die Welt war ganz in Unordnung. Jeder wollte die Verfassung und das Wahlrecht revidieren, und die Bürger zankten sich. Ständisches Prinzip, sagten die einen. Auch Johann Buddenbrook, der Konsul, sagte es. Allgemeines Wahlrecht, sagten die anderen. Auch Hinrich Hagenström sagte es. Noch andere schrien, allgemeine Ständewahl, und vielleicht wussten sie sogar, was darunter zu verstehen war. Dann schwirrten noch solche Ideen in der Luft umher wie Aufhebung des Unterschiedes zwischen Bürgern und Einwohnern, Ausdehnung der Möglichkeit, das Bürgerrecht zu erlangen, auch auf Nichtchristen. Kein Wunder, dass Buddenbrooks Trina auf Gedanken verfiel, wie der mit dem Sofa und dem seidenen Kleid. Ach, es sollte noch Ärger kommen. Die Dinge drohten, eine fürchterliche Wendung zu nehmen. Es war ein erster Oktobertag des Jahres 48, ein blauer Himmel mit einigen leichten, schwebenden Wolken daran, silberweiß durchleuchtet von einer Sonne, deren Kraft freilich nicht mehr so groß war, dass nicht hinter dem hohen, blanken Gitter im Landschaftszimmer schon der Ofen geknistert hätte. Die kleine Clara, ein dunkelblondes Kind mit ziemlich strengen Augen, saß mit einer Strickerei vorm Nähtische am Fenster, während Clotilde, auf gleiche Weise beschäftigt, den Sofaplatz neben der Konsulin innehatte. Obgleich Clotilde Buddenbrook nicht viel älter war als ihre verheiratete Cousine, also erst 21 Jahre zählte, begann ihr langes Gesicht bereits scharfe Linien zu zeigen und ihr glatt gescheiteltes Haar, das niemals blond, sondern von jeher mattgrau gewesen, trug dazu bei, dass das Bild der alten Jungfer schon fertig war. Sie war zufrieden damit, sie tat nichts, um dem abzuhelfen. Vielleicht war es ihr Bedürfnis, schnell alt zu werden, um schnell über alle Zweifel und Hoffnungen hinauszugelangen. Da sie keinen Silbergroschen besaß, so wusste sie, dass niemand in der weiten Welt sich finden würde, sie zu heiraten. Und mit Demut sah sie ihrer Zukunft entgegen, die darin bestand, in irgendeiner kleinen Stube eine kleine Rente zu verzehren, die ihr mächtiger Onkel ihr aus der Kasse irgendeiner wohltätigen Anstalt für arme Mädchen aus angesehener Familie verschaffen würde. Die Konsulin ihrerseits war mit der Lektüre zweier Briefe beschäftigt. Toni erzählte von dem glücklichen Gedeihen der kleinen Erika und Christian berichtete eifrig von dem Londoner Leben und Treiben, ohne freilich seiner Tätigkeit bei Mr. Richardson eingehend zu erwähnen. Die Konsulin, die sich der Mitte der 40er näherte, beklagte sich bitterlich über das Schicksal der blonden Frauen, so rasch zu altern. Der zarte Teint, der einem rötlichen Haar entspricht, wird in diesen Jahren trotz aller Erfrischungsmittel matt, und das Haar selbst würde unerbittlich zu ergrauen beginnen, wenn man nicht Gott sei Dank das Rezept einer Pariser Tinktur besäße, die das fürs Erste verhütete. Die Konsulin war entschlossen, niemals weiß zu werden. Wenn das Färbemittel sich nicht mehr als tauglich erwiese, so würde sie eine Perücke von der Farbe ihres jugendlichen Haares tragen. Auf der Höhe ihrer noch immer kunstvollen Coiffure war eine kleine, von weißen Spitzen umgebene seidene Schleife angebracht. Der Beginn, die erste Andeutung einer Haube. Ihr seidener Kleiderrock umgab sie weit und bauschig. Ihre glockenförmigen Ärmel waren mit steifem Mull unterlegt. Wie stets klirrten ein paar goldene Reifen leise an ihrem Handgelenk. Es war 3 Uhr nachmittags. Plötzlich wurde Rufen und Schreien, eine Art von übermütigem Johlen, Pfeifen und das Gestampf vieler Schritte auf der Straße vernehmbar, ein Lärm, der sich näherte und anwuchs. »Mama, was ist das?« sagte Clara, die durchs Fenster und in den Spion blickte. »All die Leute! Was haben Sie? Worüber freuen Sie sich so?« »Mein Gott!« rief die Konsulin, indem sie die Briefe von sich warf, angstvoll aufsprang und zum Fenster eilte. »Sollte es? Oh mein Gott, ja, die Revolution! Es ist das Volk!« Die Sache war die, dass während des ganzen Tages bereits Unruhen in der Stadt geherrscht hatten. In der breiten Straße war am Morgen die Schaufensterscheibe des Tuchhändlers Bentin vermittels Steinwurfes zertrümmert worden, wobei Gott allein wusste, was das Fenster des Herrn Bentin mit der hohen Politik zu schaffen hatte. »Anton«, rief die Konsulin mit bebender Stimme in den Esssaal hinüber, wo der Bediente mit dem Silberzeug hantierte. »Anton, geh hinunter, schließe die Haustür, mach alles zu, es ist das Volk.«
»Ja, Frau Konsulin«, sagte Anton. »Kann ich das auch wagen? Ich bin ein Herrschaftsknecht. Wenn Sie meine Livree zu sehen kriegen...«
»Die bösen Menschen«, sagte Clotilde traurig und gedehnt, ohne ihrer Handarbeit Einhalt zu tun. In diesem Augenblick kam der Konsul durch die Säulenhalle und trat durch die Glastür ein. Er trug seinen Paletot über dem Arm und den Hut in der Hand. »Du willst ausgehen, Jean?« fragte die Konsulin entsetzt.
»Tja, Liebe, ich muss in die Bürgerschaft.«
»Aber das Volk... Jean, die Revolution!«
»Ach, lieber Gott, das ist nicht so ernst, Betsy. Wir stehen in Gottes Hand. Sie sind schon am Hause vorüber. Ich gehe durch das Hinterhaus.«
»Jean, wenn du mich lieb hast, du willst dich dieser Gefahr aussetzen? Willst uns hier allein lassen? Oh, ich ängstige mich, ich ängstige mich.«
»Liebste, ich bitte dich, du echauffierst dich auf eine Weise... Die Leute werden vom Rathaus oder auf dem Markt ein bisschen spektakeln. Vielleicht wird es dem Staat noch ein paar Fensterscheiben kosten. Das ist alles.
Wohin willst du, Jean?
In die Bürgerschaft. Ich komme schon fast zu spät. Die Geschäfte haben mich aufgehalten. Es wäre eine Schande, da heute zu fehlen. Meinst du, dass dein Vater sich abhalten lässt? So alt er ist.
Ja, dann geh mit Gott, Jean. Aber sei vorsichtig, ich bitte dich. Nimm dich in Acht. Und habe ein Auge auf meinen Vater, wenn ihm etwas zustieße.
Unbesorgt, meine Liebe.
»Wann kommst du zurück?« rief die Konsulin ihm nach.
»Tje, nun, um 4:30, um 5 Uhr, je nachdem. Es steht Wichtiges auf der Tagesordnung. Es kommt darauf an.«
»Ach, ich ängstige mich, ich ängstige mich.
wiederholte die Konsulin, indem sie mit ratlosen Seitenblicken sich im Zimmer auf- und nieder bewegte.